2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 10. August 2026, ja heute knappe 4 Stunden vor 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich nach dem 1:1 Heimunentschieden am gestrigen Tage zum Saisonauftakt der zweiten Bundesliga gegen die Spielvereinigung aus Fürth. Die beiden Tore wurden wie folgt erzielt, das 1:0 für St. Pauli durch Mathiesen auf Vorarbeit von Herr Gurta in der 46. und das 1:1 für Fürth oder durch Fürth durch Klaus in der 52. auf Vorarbeit von dem. Ja, ich habe mir heute wieder Sebastian Glosser von den Nürnberger Nachrichten eingeladen, der das Spiel vor dem TV verfolgt hat. Moin Sebastian.
Hallo in den Norden.
Wie geht's dir heute, Sebastian?
Oh, bisschen müde. Viel Fußball plötzlich wieder so am Wochenende.
Kommt so dazwischen auf einmal wieder im Leben so, ne?
Ja, also war zwar auch eine WM, irgendwie war er nie weg, der Fußball, aber so ein Zweitligaspieltag ist doch nochmal anders als WM.
Ja, okay. Und du hast heute auch schon gesprochen über Fußball. Bist ein bisschen warm geredet, hoffentlich.
Ja, ich hoffe noch nicht zu warm oder nicht zu kaputt geredet. Ich hoffe, ich krieg noch alles zusammen. Ist zwar jetzt gerade mal einen Tag her, aber gefühlt schon wieder so lange her und so viel passiert.
Ihr habt eine Folge Kadepp-Podcast aufgenommen wahrscheinlich heute, ne?
Genau, wir haben hier heute auch schon über den 1. FC Nürnberg geredet und mögen wir alle Fürther verzeihen. Kommendes Wochenende Derby. Ich muss natürlich immer komplett neutral sein, allein schon aus beruflicher Sicht, aber ja, habe ja auch schon mal erzählt. Ich bin ja auch so zwischen beiden Welten aufgewachsen.
Insofern. Ja, klar. Okay, du hast das Spiel gestern vor dem TV gesehen, so, das, so ne?
Genau.
Also, vielleicht im Schatten beim Kaltgetränk, im Gegensatz zu den Leuten im Stadion, die zwar auch Kaltgetränke hatten, aber wo es sehr warm war gestern.
Ich saß tatsächlich an einer Tischtennisplatte im Keller meiner Schwiegereltern und habe meinen Arbeitsplatz aufgeschlagen und das Spiel da am Bildschirm verfolgt.
Ja, kannst du ganz in Ruhe Fußball gucken, ist so super.
Ja.
Okay, alles klar. Vielleicht erzähle ich noch mal ein bisschen was drumherum zum Spiel. Also war ja jetzt eine längere Pause halt. Und bei St. Pauli, konnte man das auch lesen in den letzten Tagen, ist viel passiert, auch in und ums Stadion herum. Also der Ballsaal in der Haupttribüne wurde ja neu gemacht. Was mir besonders aufgefallen ist, weil es mich direkt betrifft, ist, dass die ganze Soundanlage im Stadion erneuert wurde. Hängt auch damit zusammen, dass ich im Block 2 in der Gegengerade bin und da der Lautsprecher schon seit 2 Jahren nicht mehr richtig funktionierte und ich auch öfter im Austausch mit dem Verein dazu war und die meinten so, warte mal ab, da kommt was Großes. So, jetzt ist das Große da, komplette Soundanlage fürs Stadion ist erneuert worden. Ja, das ist ordentlich laut, vielleicht sogar ein bisschen zu laut, also bei Hells Bells ist es mir ganz schön reingefahren, der Bass irgendwie so. Also das ist jetzt auf jeden Fall eine andere Qualität. Schön ist jetzt wirklich mal auch was zu verstehen, was durchgesagt wird im Stadion, das war die letzten beiden Jahre nicht so. Und aber es ist auch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, so Beschallung, Bedudelung zwischendurch. Trotzdem fand ich es ganz schön, dass Schule Mädchen im Stadion von Fettes Brot gespielt worden ist, wo es ja auch dann so Anleihen bei bestimmten St. Pauli-Liedern gibt. Und das fand ich ganz gut. Soundanlage ansonsten ist mir aufgefallen, gab es viele Plakate zum Abschied von Jackson Irvine im Stadion, immer mal an verschiedenen Stellen. Und besonders vielleicht, wo wir gerade bei Plakaten sind, auch in der St. Pauli, in den Fanreihen von St. Pauli, gab es ein Plakat, Sebastian, zurück zur Spielvereinigung Fürth stand da drauf in großen Lettern.
Da werden sich einige gefreut haben. Ich würde mal sagen,
auch.
Vor allem die auswärts mitgereist sind, könnte ich mir vorstellen.
Genau, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass das ein eher kleinerer Teil war, also ein kleiner Block war. Nichtsdestotrotz habe ich die ganz gut gehört auch und gesehen optisch und die hatten da auf jeden Fall ihren Spaß, würde ich sagen. Hatten natürlich den Nachteil, wie alle in der Nordkurve, dass sie wirklich in der prallen Sonne waren und das war richtig warm gestern. Also ich habe Schattenplätze, aber trotzdem fand ich es warm und in der Sonne hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt, geschweige denn Fußball zu spielen bei dem Wetter. Ich finde, dafür haben sie es noch ganz ordentlich gemacht, irgendwie die beiden Mannschaften. So.
Ja. Würde ich auch sagen. Also ich glaube, ist lange nicht mehr so ein unterhaltsames Zweitligaspiel gesehen, muss ich sagen.
Ja. Es gab ja auch dann also in beiden Halbzeiten eine Trinkpause. Ich habe den einen oder anderen Pfiff vernommen. Darum kann ich nur zu sagen, das gab es früher auch schon irgendwie. Nur weil das jetzt bei der WM so eine Ausmaße angenommen hat, ist das natürlich nicht die Regel und wird es auch nicht sein in der ersten und zweiten Liga. Aber bei den Temperaturen, den Jungs da mal irgendwie ein bisschen was zu trinken zu geben, zwischendurch macht total Sinn, glaube ich. Auch für die Gesundheit.
Ja, absolut. Also das kann man, glaube ich, da völlig verkräften. Und die Fans hatten vielleicht auch die Chance, nochmal schnell aus dem Block zu rennen und nochmal nachzutanken. Wenn du das gerade so beschreibst mit der prallen Sonne, dann vielleicht auch für die Fans eine Trinkpause immer dazwischen nicht so schlecht.
Ja, glaube ich auch. Gut, ja, das waren so grob die Sachen, die mir noch rund ums Spiel im Stadion aufgefallen sind. Gehen wir direkt ins Sportliche, würde ich sagen. Bei mir ist aufgefallen, dass tatsächlich auch die Mannschaft auf dem Platz stand, die gegen, das musste ich auch erstmal im Kopf hinkriegen. Weißt du das eigentlich, wie das mit Deportivo La Coruña ist, Sebastian?
Nee, was meinst du?
Die heißen ja nicht mehr so.
Ach so.
Wir haben ja das letzte Wochenende gegen die gespielt und ich dachte immer so, da fehlt doch irgendwie ein Buchstabe, aber vielleicht habe ich das auch jahrelang falsch im Kopf gehabt. Also die heißen ja nicht mehr Deportiva La Coruña, sondern Deportivo A Coruña. Das ist irgendwie mehr ins Galizische jetzt quasi eingewandert, also von der Sprache her.
Okay.
Ja, ist mir nur aufgefallen. Also ich musste da tagelang, dachte ich darüber immer wieder nach und habe es nicht hingekriegt im Kopf. Und jetzt weiß ich es aber, weil ich es gelesen habe.
Das könnte auch noch ein Trend werden.
Ja.
Ja. Ja.
Euch fehlt dann ja auch demnächst ein paar Buchstaben sicherlich.
Vielleicht,
ja. Ab Herbst, ne?
Wer weiß.
Ja, wer weiß, genau. Und ihr habt auch genauso gespielt wie in eurem letzten Testspiel gegen Freiburg in der Aufstellung, ne?
Ja, da gab es absolut keine Überraschung erstmal. Die war nicht zu erwarten. Das haben wir auch schon vorher gesagt, dass sich da die Startelf relativ festgespielt hat oder relativ absehbar war. Direkt ja sozusagen am Tag vor dem Spiel auch nochmal einen Innenverteidiger abgegeben. Ja, da gab es, glaube ich, nicht so viele Positionen, auf denen man wen anders hätte erwarten können dann in der Startelf.
Hilf mir nochmal auf die Sprünge mit dem Innenverteidiger. Das hatte ich nicht auf dem Zettel.
Ja, der isländische Innenverteidiger ist weg. Hat auch, ja, wie soll man sagen, war jetzt nicht ganz glücklich geworden in der ganzen Zeit in Fürth, kam, glaube ich, jetzt müsste ich lügen, wo er vorgespielt hat, aber er hatte im Prinzip schon eine ganze Saison, ich meine in Norwegen, dann in den Beinen, dann kam er nach Fürth und man hat dann schon immer gemerkt, dass er auch ein bisschen körperlich irgendwie so ein bisschen ja noch ein Thema ist. Also ich mag ihn, wir hatten das letzte Mal mit dem neuen ungarischen Verteidiger, mit den Namen wird es mal ein bisschen schwierig. Brynja Ingi Bjarnason ist sein Name oder so ähnlich. Ja, wie gesagt, man hat ihm da jetzt auch keine Steine in den Weg gelegt, weil er jetzt auch nicht die dominante Rolle eingenommen hat, die man sich von ihm vielleicht erhofft hatte. Also ja, aber so langsam ist es ein bisschen dünn. Insofern wird es bestimmt auch da nochmal vielleicht bei der Spielvereinigung eine Nachverpflichtung geben.
Guck mal, wo der eine Isländer geht, kommt der andere Isländer. Wir haben ja unter der Woche einen verpflichtet. Mhm. Gísli Þórðarson hat sich aber auch leider gleich im Training verletzt. Ja, ich glaube, jetzt sollten wir so langsam alle skandinavischen und nordeuropäischen Länder abgedeckt haben mit Spielern.
Das sieht ganz gut aus bei euch, ja.
Ja, genau. Und ja, ansonsten, wie gesagt, haben wir gespielt wie gegen Deportivo A Coruña. Und ja, wie hast du denn die erste Halbzeit wahrgenommen? Das große Duell Felix Klaus gegen Ben Voll.
Ja, war schön anzuschauen, also vielleicht nicht aus Felix Klaus Sicht insgesamt dann so. Er war wahnsinnig effektiv, aber nicht effizient, um diese schöne Unterscheidung mal wieder
aufzumachen. Schön, ich mag das übrigens, diese Unterscheidung, weil ich immer wieder merke, wie viele Leute das falsch verwenden quasi.
Ja, ich bin jedes Mal auch am kleinen Tick inzwischen fast schon, dass ich manchmal am Ausrasten bin,
wenn ich auch
Sky-Konferenzen oder eine Sportshow verfolge und dann mir immer denke, dass in 4 von 5 Fällen wird es auf jeden Fall falsch werden. Aber ein sehr schönes Beispiel, mal ein Lehrbeispiel, wie man diese beiden Begriffe sozusagen, wie man sie unterscheiden kann. Ja, es war toll. Also ich meinte ja gerade schon, ne, dass ich fand es ein wahnsinnig unterhaltsames Spiel. Es hätte ja auch 5-5 irgendwie ausgehen können, so insgesamt, wenn die beiden Tore nicht sehr gut gewesen wären. Also unterhaltsam auf jeden Fall. Natürlich muss eigentlich, entweder Fürth in Führung gehen oder es muss zumindest eigentlich schon zur Halbzeit wenigstens 1-1 stehen, würde ich mal sagen, wenn ich so die ganz klaren Chancen mir angeguckt habe.
Wenn man das von den Chancen her so sieht, ne?
Ja.
Ja, also ich fand auch, wir waren gleich im Spiel gut drin, fand ich. Also so die ersten 10 Minuten dachte ich so, oh, da hat aber Fürth wenig gegenzuhalten irgendwie. So kam mir das vor. Und so die erste Chance hatte dann eigentlich auch Klaus in der 10. irgendwie so. Mhm. Und Ja, besonders ist mir auch aufgefallen, diese Szene, die wunderschön rausgespielt war, von Kars und Herr Gotter in der 13., wo dann Herr Gotter auf Kars passt. Und Kars, also mein Jugendtrainer hat immer gesagt, Mäusehammer. Also da dachte ich so, als er dann zum Tor zog, das ist genau die Stärke eigentlich von Kars, wo er in Magdeburg unzählige Tore geschossen hat. Und für mich war der eigentlich drin, aber dann kam halt ein Schuss raus, der war zu wenig im Tempo und genau auf dem Torwart, ne?
Ja, also das, da hatte Fürth schon sehr Glück, dass es da dann eben nicht das 0-1, dass sie es nicht gleich bekommen haben. Ja, wie gesagt, beide Torhüter irgendwie gut drauf und ja, vielleicht irgendwie so ein klassisches Spiel, das man so am ersten Spieltag auch vielleicht erwarten konnte zum Teil. Also dass A, die Defensivreihen einfach noch nicht so komplett auf der Höhe sind. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie jetzt komplett nicht eingespielt waren jeweils, aber schon eben immer mal wieder dann Lücken da waren. Und gleichzeitig dann umgekehrt auch vielleicht die Stürmer, die dann und Angreifer, die irgendwie ja in ihren guten Situationen auch noch so ein bisschen, ist natürlich Quatsch nach ein paar schon Testspielen und so weiter, aber irgendwie so ein bisschen Rost da ist oder vielleicht noch nicht diese Ruhe, die man dann vielleicht im Laufe der Saison dann irgendwie bekommt im Abschluss. Und ja, also wie gesagt, hätte früh schon auch Tore fallen können.
Muss man natürlich sagen, dass St. Pauli-Fans in den letzten Jahren schon durchaus verwöhnt waren, was defensive Abwehrleistungen angeht. Also mal na, letzte Saison vielleicht ein bisschen als Ausnahme, aber in der Aufstiegssaison und die erste Erstligasaison, also das war halt so eine eingeschweißte Kette sozusagen und die war auch sehr gut. Und klar, jetzt haben wir einen Umbruch irgendwie gerade am Laufen und das kann noch nicht funktionieren. Das wird auch noch bestimmt längere Zeit dauern, ist aber eher ungewöhnlich halt, das so zu sehen, diese Fehler bei uns. Das hatten wir lange Zeit so nicht.
Ja, und vor allem immer wieder ähnliche. Also wie ja. Oft gefühlt oder nicht nur gefühlt dann Felix Klaus eben dann so durchgebrochen ist, entweder 1-0 dann gehen konnte oder zumindest ja nur noch einen vor sich hatte, einen Verteidiger, das war schon relativ ja offensichtlich zu sehen. Umgekehrt natürlich auch bei der Spielvereinigung, die im Prinzip auch ja fast ihre komplette Abwehr sozusagen ausgetauscht haben oder austauschen mussten. Also auch da war einfach zu sehen, da gibt's noch viel Luft nach oben auf jeden Fall.
Ja, ja. Ich fand auch, dass also diese Chance von Klaus in der 19., das war so genau, wo man quasi diese Spielweise im System von uns ganz klar offenlegen kann. Also Andro spielt ja einen Fehlpass und nur weil er das tut, sozusagen, ist der Raum halt hinten so offen, dass dieser Pass von Appelkamp geschlagen werden kann. Und Andro natürlich viel zu weit vorne ist, genauso wie die Außenverteidiger. Und da sieht man halt, wo dieses System so angreifbar ist, finde ich, bei uns.
Mhm. Ja, und auch natürlich da vielleicht herauszuheben, der Pass von Schinter Appelkamp, der natürlich auch
der war toll,
ja. Sehr, sehr gut ist. Also er hat ja in der Liga schon nachgewiesen, was er da zu leisten imstande ist. Und ja, genau für diese Aktion hat man im Prinzip geholt. Und keine Ahnung, vielleicht mit noch einem weiteren Knipser, wie man so sagt, da vorne im Angriff drin, wäre dann vielleicht wird auch ein bisschen effizienter dann.
Ja. Was man da auch gesehen hat, finde ich halt, dass Mathiesen nicht der schnellste ist. Wussten wir auch irgendwie. Also Mathiesen, sieht man dann halt bei solchen Kontergeschichten. Das ist schon ein bisschen problematisch, würde ich fast behaupten. Und aber Ben Voll hinten. Also nach normalen Maßstäben hätte wahrscheinlich irgendwie jemand aus dem Spiel in die Elf des Tages eines Nürnberger Sportmagazins gehen müssen.
Ja, das stimmt.
Entweder Voll oder Hellstern. Nun hat aber auch der Marcel, wie heißt der, von Cottbus, muss ich jetzt gerade mal gucken. Ja, Marcel Lottger. Genau, Marcel Lottger. Ich habe das Spiel auch gesehen, der hat natürlich auch wahnsinnig gehalten, irgendwie gegen Hannover.
Ja. Hannover, ja. Naja, ist vielleicht nochmal die größere Fallhöhe sozusagen oder umgekehrt nochmal die größere Leistung dann vielleicht.
Als Aufsteiger, ne?
So. Ja, genau. Ja, ja. Aber ja, also wie gesagt, alles irgendwie dabei, also so viele Chancen und dann gute Torhüter. Man hätte sich wahrscheinlich jetzt bis auf die Trainer und die Torhüter wahrscheinlich auch keiner über einen 5-5 beschwert, aber ist ja auch gleich mal schön zu sehen, wenn da sich jemand auszeichnen kann.
Ja, klar. Also wir wussten ja, dass Ben Voll was kann, das hat er auch recht besser gezeigt und ihr seid wahrscheinlich auch ein bisschen, oder hat das natürlich auch schon in der Vorbereitung gesehen, sozusagen, ihr habt ja Hellstern geliehen von Stuttgart, aber damit macht ja auch einen super Eindruck. Also Einzige, was ich fand, so in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit, war er noch ein bisschen unsicher, so im Spielerischen. Also ich glaube, er wollte gar nicht immer unbedingt angespielt werden, so kam mir das vor, und hatte auch ein bisschen Angst vom Pressing bei uns so. Aber das hat, also auf der Linie und so halt, war er auf jeden Fall hervorragend, fand ich.
Ja, also das kann man ihm wahrscheinlich auch noch mit seinem jungen Alter nachsehen in so einem Stadion. Dann irgendwie muss man auch erstmal dann vielleicht mit dem Druck klarkommen, wenn man vorher eher in der zweiten Mannschaft unterwegs ist und da ja in der Regel jetzt nicht die Riesenstadien sozusagen dann bespielt oder zumindest vielleicht Stadien manchmal, aber dann nicht so gefüllt. Also ja, also so aus vierter Sicht, ich meine, haben wir ja auch schon drüber geredet, ne? Mit Jonas Urbik hat man das schon mal im Prinzip probiert, dass man da einen Torhüter bekommen hat, eben nur auf Leihbasis, aber einen, bei dem man schon große Erwartungen hat. Und ja, ist natürlich jetzt ein Pflichtspiel sozusagen, muss ja auch mal so ein bisschen aufpassen, waren auch alle bei Fürth dann danach bemüht, sowohl Trainer als Mitspieler jetzt vielleicht nicht zu sehr durchzudrehen, weil klar, gerade beim Torhüter, ne, es kann schnell gehen, nächstes Spiel vielleicht mal einmal daneben gegriffen oder zweimal und schon sieht man ganz anders aus, aber ja, man sieht auf jeden Fall die Anlagen, die er hat, ja, die Souveränität, auch wie er nach dem Gegentreffer sofort dann seine Kollegen wieder motiviert hat. Also ist schon einer, den kann man sich mal merken für die nächsten Jahre,
würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. So, und das fand ich das bemerkenswert in der 25. Minute, als es eine so, ja, war ein bisschen abgefälscht, glaube ich sogar. Oder nee, er hat ihn nicht richtig getroffen, als Tomoya Ando bei uns da diese Bogenlampe gemacht hat aufs Tor. Den habe ich drin gesehen, den Kopfball. Aber Heldstern, ja, ist geflogen. Und hat ihn da rausgekratzt, so. Also, kann man sich gar nicht besser vorstellen, so eine Szene als Torwart. Das ist ja fast wie für so ein Lehrvideo eigentlich gemacht gewesen.
Ja, hat man bei den Teufelskickern oder sowas, hat man sich die dann vorgestellt oder so.
Genau, genau. Ja, ansonsten, ja, ich glaube, das waren insgesamt, glaube ich, so in der ersten Halbzeit so 3 Chancen von Klaus irgendwie, mal mehr, mal weniger, klar, aber schon, wo man sagen kann, naja, wenn da ein Tor für ihn rausfällt oder vielleicht sogar 2, kann man sich auch nicht beschweren, würde ich sagen.
Ja, also bei dieser, die Chance, die wir angesprochen haben, da habe ich mir dann eben direkt irgendwie notiert, während des Spiels irgendwie 100%, dann in der 35. Minute habe ich mir 90% hingeschrieben, ja. Da war es relativ ähnlich, aber vielleicht ein bisschen einen Ticken schwieriger. Er hat selber gesagt, ja, gerade bezogen, glaube ich, auf diese erste Szene, dass er eigentlich fast zu viel Zeit hatte, um nachzudenken. Das kennt man ja, dass das dann oft vielleicht gar nicht so gut ist. Ob man dann irgendwer als Angreifer, denkt man sich, ja, die Ecke oder chippen oder wie auch immer. Vielleicht eben zu viel Raum gehabt. Und ja, Trainer Heiko Vogel hat auch gesagt, in der Halbzeitpause hat er zu ihm gesagt, so einen machst du jetzt oder den nächsten machst du jetzt aber mal bitte. Hat er dann tatsächlich auch gemacht in der zweiten Halbzeit und er hat sich ja lustigerweise danach auch bei den Kollegen von Sky entschuldigt bei seinen Mitspielern, sozusagen, dass er da nicht irgendwie früher getroffen hat. Ich glaube, er musste sich jetzt für die Leistung insgesamt nicht entschuldigen, auf keinen Fall. Aber klar, das hat er auch gesagt, auch zu meinem Kollegen Michael Fischer in der Mixzone, dass natürlich, wenn er da in der ersten Halbzeit vielleicht trifft, ja, natürlich für dieses Spiel dann auch ganz anders angehen kann, dass man dann vielleicht irgendwie ein bisschen auch anders rauskommt da in der zweiten Halbzeit, auf die wir dann ja noch kommen. Aber gut, das ist halt immer Theorie. Genauso gut hätte St. Pauli auch in Führung gehen können in der ersten Halbzeit. Also ja.
Ja. Also ich würde sagen, so bessere Chancen generell bei euch, würde ich sagen. Bei uns vielleicht ein bisschen bessere Spielanlage.
Ja, also am Ende geht ja dann, glaube ich, der Expected Goals Wert dann an euch sogar.
Genau, ja.
Ja, immer so ein bisschen schwierig bei dem Wert dann da alles zu sehen. Ich fand, in der ersten Halbzeit hätte Fürth auf jeden Fall in Führung liegen können.
Ja, kann auch so ein Spiel sich draus entwickeln. Klaus ist einfach on fire und du liegst einfach und du verlierst das Spiel 1-3. Kann genauso passieren halt, ne?
Also
Ja.
Hat schon auch generell gemerkt, also dass vielleicht noch, dass Fürth bemüht war, wirklich da immer alles sofort irgendwie Richtung Tor zu bringen. Also sie haben echt nicht lang gezögert, sie haben immer sofort, selbst wenn dann manchmal Klaus hatte noch so eine Szene, da war dann die Ausgangsposition gar nicht so gut, aber man hat gemerkt, auch sofort irgendwie bemüht, das Ding Richtung Tor zu bringen, vielleicht auch mal darauf zu hoffen, dass man Abpraller irgendwie vielleicht übrig bleibt und einer der Mitspieler dann im Nachschuss das Ganze irgendwie erledigt. Also hat man schon gemerkt, immer sehr direktes Spiel vornherein. Das war schon aus Fürther Sicht auf jeden Fall ja ganz schön zu sehen, weil es einfach ja auch kein großes Abwarten war. Man hätte ja auch meinen können, klar, wir haben das im Vorgespräch gehabt, sind viele neue Spieler dazugekommen, die haben diesen Rucksack jetzt da nicht auf mit Relegation und sonst was, aber trotzdem sind ja auch einige dabei und ist es immer eine Stimmung, vielleicht auch noch in einer Mannschaft da, in der Kabine, in einem Verein. Aber davon hat man jetzt eigentlich nicht viel gesehen, würde ich sagen.
Ja, wenn wir bei dem Thema kurz bleiben, wenn man jetzt so denkt, bei uns sind ja auch jetzt viele weg und neue gekommen. Trotzdem waren es nur zwei neue in der Startelf. Aber wir wissen ja, wie das alles so sein kann. Noch Fujita ist auf jeden Fall dann noch im Gespräch und auch Erik Smith, der später eingewechselt worden ist. Aber da ist noch ganz schön viel da von letzter Saison, auch wenn das eher so Leute zum Teil sind, die aus der zweiten Reihe dann kommen, ne? Mhm. Und um nochmal die erste Halbzeit abzuhaken, mir ist aufgefallen, das war so ein Novum, weil es ja neu ist, die Regelung. Also, wenn du nicht schnell genug den Einwurf machst, dann wechselt das Einwurfspiel. Das muss in der ersten Halbzeit gewesen sein, glaube ich. Also, ihr hattet, glaube ich, Fürth hatte Einwurf und wir haben ihn dann bekommen, ne?
Genau, das hatte ich mir auch sofort notiert, weil es, wahrscheinlich auch eine Premiere war. Ich weiß gar nicht, ob die Spiele vielleicht an den Tagen davor, ob es das auch schon mal dann gab in dem Fall. Ich finde es ein bisschen, also, einerseits finde ich es sehr gut, dass man ein bisschen guckt, auch beim Fußball, wie bei anderen Sportarten, dass man so ein bisschen sagt, ja, mehr Netto vom Brutto, um mal diesen schönen Satz wieder zu bringen. Ja. Und das Ganze wird auch mal ein bisschen schneller zu machen. Und natürlich auch aus Gründen der Fairness dann, wenn dann vielleicht jemand auf Zeit spielt. Ich fand es in dem Moment jetzt so ein bisschen albern, weil es steht 0-0 und es ist jetzt ja nicht so, dass, also wie soll ich sagen, jetzt irgendwie Fürth dann mauernd hinten drin stand und geguckt hat, dass sie jede Sekunde quasi dann da auszehren irgendwie vom Spiel, sondern da waren ja beide Mannschaften irgendwie immer voll auf Angriff und so weiter. Dann da, weil halt dann einer vielleicht dann doch mal irgendwie erst den ersten Gedanken hat und nach links guckt und dann geht's nicht und dann schon nochmal nach rechts irgendwie auch Spieler gedeckt und so. Also
ja, die ganze Stimmung roch in dem Augenblick nicht nach Zeitspiel, ne?
Genau. Nee, also ja. Da fand ich so ein bisschen komisch, aber.
Ja, aber gut, wenn du die Regeln so hart anwenden willst, dann ist das halt so.
Ja, ja.
Also, ich weiß gar nicht, wie das mit Schiedsrichtern ist. Die müssen ja jetzt ihre Finger immer so toll einsetzen. Ich hoffe, da sind auch alle so, ja, ob die dann auch ihre Finger jetzt trainieren müssen. Also ich könnte das, glaube ich, nicht auf Anhieb so mit allen Fingern das so runterzählen.
Ja, immer sofort daran zu denken auch und so. Also das ist schon, wurde jetzt ja auch schon viel besprochen sozusagen. Also für Schiedsrichter, was die inzwischen dann tatsächlich umsetzen müssen. Klar, sie haben inzwischen auch sozusagen technische Hilfe und sie sind untereinander vernetzt sozusagen. Aber trotzdem ist es schon so ein bisschen. Ja,
du brauchst eine wahnsinnige Konzentration mittlerweile, was du alles machen musst halt so, ne, als Schiedsrichter.
Ja, und das... Und das ist ja auch nicht runterzubrechen, also das kannst du ja nicht bis runter in die Kreisliga irgendwie machen. Nee. Also das, was ich dann immer schade finde, weil ich dadurch finde, dass sich das Spiel dann auch wieder ein bisschen mehr von der Basis entfernt, nicht nur wegen vielleicht Millionen Gehältern und wie halt generell der moderne Fußball ist, sondern dass man dann auch beim Schiedsrichter, ich meine, dass man Videobeweis natürlich jetzt irgendwie vielleicht nur in höchsten Ligen hat und den werde ich jetzt nicht aufmachen und drüber diskutieren nochmal, aber das ist jetzt nochmal das eine, aber wenn ich dann eben sozusagen auch so diese ganzen Basisregeln nochmal verändere, das ist schon,
ja, komplex dann irgendwann. Ja. So, sehr. Okay, erste Halbzeit haben wir hinter uns. Zweite Halbzeit, das fing gleich ordentlich an, nicht mit dem 1-0 für St. Pauli. Ich würde sagen, ich habe zwei Jahre nicht eine Ecke nach oder ein Tor nach Ecke gesehen bei uns. Und Herr Gotter, Ecke und Mathiesen macht ihn rein. Also eigentlich eine Paradeecke mit Paradetor irgendwie so, fand ich. So, als wenn es so wie im Lehrbuch, kann man sagen.
Ja, absolut. Also man sieht, wenn man so die Daten von dem Spiel anguckt, sind sehr relativ ausgeglichen. Haben wir schon drüber gesprochen, ne? Beide hatten jeweils gute Chancen auf beiden Seiten. Insgesamt ist sehr viel recht ähnlich. Wo man einen Unterschied sieht, ist wirklich bei den Luftzweikämpfen. Also ich fand generell, dass das FC St. Pauli irgendwie ein bisschen robuster war in den Zweikämpfen, auch schon in der ersten Halbzeit. Und wir hatten diese eine Szene auch, wo Hellstein dann noch gut hält. Also in der Luft, da war auf jeden Fall Nachholbedarf auf vierter Seite und gerade dann auch in der Szene. Ich habe es mir ein paar Mal angeschaut, ich sehe immer nicht so richtig, ob Kerestisch dann geblockt wird. Er kommt dann da noch so alibimäßig irgendwie dazu in die Szene, aber eben zu spät. Der ist ja von seiner ganzen Statur eigentlich genau dafür gedacht, dass er dann da hinten auch wirklich alles rausköpft und dass solche Szenen eigentlich vermieden werden. Aber ja, entweder hat man seinen Laufweg ganz gut geblockt oder irgendwie war er gedanklich nicht auf der Höhe. Also perfekte Ecke, perfekter Kopfball.
Ja, ich bin ganz froh, dass es jetzt gleich im ersten Spiel gezeigt wird, dass wir da jemanden in der Innenverteidigung haben, der durchaus bei Standards mit nach vorne gehen kann und dann da auch ein Stilmittel sein kann. Und also wenn es so nicht läuft spielerisch, dann gerne mal eine Standardsituation, passt ja auch.
Kann man, glaube ich, gut damit leben. Und Branimir Hokuta, hat man, glaube ich, auch gleich gesehen. Er hat im Prinzip das gemacht, was er jetzt jahrelang auch in Fürth gemacht hat.
Hat der eigentlich bei euch Ecken von links und rechts geschossen in Fürth? Weißt du das nicht?
Also, ich meine, es gab lange Zeit, vor allem mit Julian Green, auch einen Standard-Experten in Fürth, der dann aber jetzt eben dann, ja, zuletzt nicht mehr die Rolle gespielt hat. Bin mir gerade gar nicht sicher. Also ich habe ihn auch eher immer nur von der einen Seite so im Kopf, aber
ja, das wollte ich mir irgendwie nochmal angucken, hatte ich mir so im Kopf hinten irgendwie links, rechts, hinten vermerkt irgendwie so.
Ja, also das generell hat man, finde ich, schon wieder gesehen, er ist jetzt vielleicht nicht mehr der torgefährlichste Spieler, aber was er dann schon immer in der Lage ist zu leisten, so mit dem Ball am Fuß, da mal irgendwie zwei Gegner wegzuhalten, mal einen Übersteiger, ohne dass das jetzt völlig überkünstelt ist, aber er hat klassische Dinge gemacht.
Die Vorlage super, aber generell muss ich sagen, so vom Gefühl, ganzes Spiel war ich gar nicht so zufrieden mit ihm. Da ist es noch ausbaufähig, so.
Ja, absolut. Also da geht schon noch mehr. Jetzt kannte ihn natürlich der Gegner auch besonders gut. Ich denke mal, Heiko
Vogel. Habe ich mir auch so quasi hergeleitet. Deswegen konnte er gar nicht so groß aufspielen, genau.
Ja, also da wird schon auch noch mal ein bisschen verstärkt drauf geguckt worden sein, wie man ihn dann auch in den Griff kriegt. Oder manche Spieler wussten es vielleicht auch einfach noch so ein bisschen, wann er nach links oder nach rechts dreht irgendwie und so. Aber trotzdem, so in Ansätzen hat man schon gemerkt, was er da wofür bekannt ist und was er wahrscheinlich auch immer noch kann, auch im fortgeschrittenen Fußballalter.
Ja, okay. Ja, 46. 1-0 für St. Pauli. Leider hat die Führung gar nicht so lange gehalten. Und dann fällt in der 52. das 1-1. Ich glaube, da war Klaus auch sehr froh, dass er dann endlich das Tor gemacht hat. Was ich da fast noch viel schöner fand, war die Vorlage von dem. Der guckt nach 9 Uhr und mit dem Kopf, mit den Augen und spielt den Ball quasi auf 13 Uhr.
Ja, total. Also auch da wieder in der Szene, erstens schön kombiniert sozusagen, dann war die Szene eigentlich so ein bisschen tot gefühlt.
Ja, genau.
Und dann kam aber das, was ich vorhin auch schon mal meinte, sie waren immer bemüht, eigentlich wirklich dann direkt wieder irgendwie nach vorne und rein zu spielen. Also nicht so, man hätte jetzt, hätte jetzt auch wieder parallel noch lange laufen können, hätte vielleicht wieder jemand noch auf der anderen Seite vom Strafraum irgendwie finden können oder sowas. Aber nee, er spielt ihn wirklich wieder direkt rein. Felix Klaus macht das dann auch wirklich gut mit der schnellen Drehung sozusagen. Ball dann noch abgefälscht. Bin mir jetzt nicht sicher, ob der dann wirklich haltbar gewesen wäre, wenn er nicht abgefälscht gewesen wäre. Aber es macht natürlich nochmal, geht natürlich noch
auch
mehr
neben dem Pfosten. In den Fernsehbildern gar nicht so richtig greifbar. Man weiß, dass es abgefälscht ist, man weiß aber gar nicht, was das für einen Impact hat, fand ich so. Also bei dem Schuss so, ne?
Ja. Ja, aber das war also natürlich wahnsinnig wichtig aus Fürther Sicht. Heiko Vogel hat es auch danach im Interviews gesagt, dass sie einfach nie ihre Linie verlassen haben, worauf er sehr stolz war, weil das hätte man ja jetzt trotz des Umbruchs, trotz neuer Spieler, das ist ja nach der Saison, nach der Vorsaison sozusagen, hätte es eigentlich wundern müssen, wenn dann plötzlich wieder so ein Rückschlag kommt, dass man dann vielleicht auch wieder schneller mal die Köpfe hängen lässt, aber sie haben sich dann nicht beirren lassen, haben erstmal irgendwie ihr Ding weiter durchgezogen, auch nach Chancen sozusagen, wo es ja dann vielleicht auch mal so ein bisschen das Momentum kippen kann, und dann ja tatsächlich eben auch gleich den Ausgleich erzielt. Und das war, glaube ich, wichtig, dass es so schnell danach passiert, um dann nicht die Stimmung so richtig aufkommen zu lassen im Stadion.
Ja. Genau. In der 56. schießen wir ein Tor, war aber abseits, muss man, glaube ich, nicht groß drüber reden. Das hast du am Fernsehgerät viel besser gesehen, dass Kars da ganz klar im Abseits steht und dann nachher aktiv eingreift. Ne? Sonst wäre es natürlich ein tolles Tor gewesen, weil man einfach so komplett vom leeren Tor ist, mehr oder weniger. Ne?
Ja, war schon trotzdem schön anzuschauen, auch da wieder, wie gesagt, unterhaltsames Spiel. Aber da hätte es dann auch nicht mal einen Videobeweis oder
irgendwas gebraucht. Nee, das war einfach wirklich
sehr deutlich.
Klar, genau. Ein Videobeweis hätte es vielleicht geben können, als wieder Klaus Richtung Tor losgelaufen ist in der 61. Und Pirker ihn abläuft und den Ball klärt. Und ach, da hätte ich mir gewünscht, dass er einfach vielleicht Oppi irgendwie so anschreit und die Faust macht und nicht direkt Klaus, der da unten wie so ein Betröppelter saß irgendwie. Also das hat mir auch ein bisschen leid. Ich glaube, klar, in der Emotion kann sowas passieren, dass das eine klare gelbe Karte ist. Kann man genauso sehen, finde ich. Also ganz klar.
Ja, ich liebe alles an der Szene, muss ich sagen.
Ja, ne?
Ich lieb's als wirklich ganz auf 10 Lichtjahren entfernt vom Niveau her Verteidiger von damals. Lieb ich's, wenn man dann da jemanden noch so quasi einholt und den Ball da sauber klärt sozusagen. Das, was ich dann da irgendwie selber feiert, das ist klar. Ich hätte wahrscheinlich auch eher die so gewählt, dass ich entweder zum Mitspieler gegangen wäre oder irgendwie für mich gefeiert hätte. Aber war einfach so nah dran. Ich glaube, es war auch noch so dieses Adrenalin, weil sie so ein bisschen verhakt waren. War ja auch so kurz, ich dachte mir so, oh, hoffentlich jetzt da keine Tätigkeit irgendwie so bei irgendwem.
Ja, ja.
Und dann brüllt er ihn da an und fand dann auch, selbst Felix Klaus reagiert irgendwie witzig drauf, weil er...
Nicht auch, weil er mitlacht erstmal so oder so, sagt, ja, du hast recht, das gut gemacht irgendwie, so hat das Gefühl, dass er das so sagt und dann so, warte mal, das ist jetzt aber doch zu viel irgendwie dann im nächsten Augenblick.
Tätschelt ihn dann so an der Wade irgendwie, hätten wir jetzt auch wieder erwarten können, dass irgendwie einer ausspringt, dann irgendwie Stirn an Stirn und so, das übliche toxische Gehabe, aber nee, irgendwie war es lustig gelöst und ja, den Regeln nach muss man da, glaube ich, wahrscheinlich
also, können wir auch zeigen, ganz klar einen Haken dran machen, also da ist auf jeden Fall, sage ich mal, Adrenalin war da groß im Spiel und dann kann das so passieren und dann ist aber auch die gelbe Karte genau die richtige Antwort, würde ich sagen.
Ja, aber mehr davon.
Mehr davon, genau. Ansonsten, ja, gab nochmal einen Kopfball von Kaas auch, der hätte auch drin sein können. Vielleicht nochmal zur großen, vielleicht, also ich habe sie gar nicht so als große Aufreger-Sache wahrgenommen im Stadion, aber die Geschichte mit Ricky J. Jones und dem vermeintlichen Elfmeter, die kannst du vielleicht sogar viel besser erklären als ich, weil ich dachte so, ja, weiß nicht, ich habe es nicht richtig gesehen und habe jetzt auch mir nur quasi die Meinung angelesen sozusagen. Insofern, wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich bin auch immer noch, obwohl ich es jetzt auch schon wahrscheinlich 20 Mal gesehen habe und alle Stimmen dazu gehört habe und den Boulevard, der in Hamburg ausschreit, gelesen habe und so, ja, immer noch indifferent. Also laut Regeln spricht man da dann ja eben von einem Unfall, wenn da so Kopf an Kopf geht. Es ist aber schon so, dass Jannis Heuer da halt einfach einen Ticken zu spät kommt. Und natürlich haben viele, zumindest aus St. Pauli, auf St. Pauli-Seiten gesagt, naja, wenn man da vom Unfall spricht, was ist dann, wenn man sich dann eben an den Füßen sozusagen berührt?
Richtig,
wenn dann noch einer zu spät kommt, dann spricht man ja auch nicht vom Unfall, dann ist es halt vielleicht nicht absichtlich, aber es ist halt ungewollt, aber trotzdem faul. Das Einzige, was ich vielleicht so für mich herleiten kann, ist, dass natürlich, wenn du abspringst, in der Luft bist, kannst du natürlich viel weniger kontrollieren, als wenn du zum Beispiel eine Grätsche ansetzt und noch zurückziehst oder was auch immer. Also man kann natürlich, wenn ich mit einem Fuß oder mit sogar beiden irgendwie auf dem Boden bin, kann ich natürlich anders handeln und gucken, okay, der Gegner kommt früher dran, ich ziehe zurück, ich mache keinen Foul, wie auch immer. Wenn ich mal abgesprungen bin und einen Luftzweikampf führe, dann geht das natürlich in der Form nicht mehr. Trotzdem hat man natürlich auch zahlreiche Luftzweikämpfe irgendwie im Mittelfeld, wo dann mal einer so ein bisschen drückt oder mal ein bisschen der Ellbogen oder was auch immer. Und dann wird es ja auch oft als Foul gepfiffen. Und da im Strafraum wird es dann irgendwie nicht getan. Also ich kann irgendwie beiden Seiten was abgewinnen. Ich kann verstehen, dass man da aus St. Pauli-Sicht den Elfmeter fordert, weil er ihn doch einfach klar trifft und dann kann man halt sagen, ja, schlechtes Timing dann nimmt er ihm da ja eine Chance sozusagen. Ich kann auch sehen, weil schon beide wirklich nah dran sind. Also es ist jetzt nicht so, dass er den Ball trifft und dann kommt da Sekunden später Jannis Heuer, sondern das Bemühen ist schon auch bei ihm klar zu erkennen, dass er da zu dem Ball will. Ja, schwierig.
Ja, also ich nehme dazu jetzt mal keine Position ein. Ich habe es im Stadion nicht richtig sehen können. Und jetzt ist mir wieder aufgefallen, Sportschau, liebe Sportschau, und ihr könnt ihr nichts für, aber es ist wahrscheinlich irgendwie vertraglich geregelt. Also die erste Liga-Zusammenfassung sind ja mal so auf 10, 11, 12 Minuten ZDF Sportschau Montag. Also je nachdem, wo es ist so. Zweite Liga ja nur noch die Hälfte. Und genau die Szene war nicht mit drin. So. Ich habe jetzt nicht den Bezahlsender nochmal geguckt, wie da die Zusammenfassung ist, aber ja, er war auf jeden Fall damit nicht drin, fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber lag auch daran, dass es einfach unfassbar viele Szenen gibt, die man da hätte zeigen können irgendwie in dem Spiel.
Ja,
und durchaus. Deswegen wahrscheinlich auch, weil es gab ja auch noch eine Szene zum Schluss des Spiels irgendwie, wo man dann nochmal richtig aufatmen musste, dass das nicht zum 2-1 für Fürth führt, wo Nemeth da diesen Fehler macht. Also das war schon echt viele Fehler von uns irgendwie in der Abwehr da, dieses Spiel.
Ja, Omar Sylla kann dann für Felix Klaus, da hatte man so ein bisschen das Gefühl dann nach dem Spielverlauf, okay, Klaus raus, jetzt gibt man sich mit dem Punkt zufrieden sozusagen aus Fürther Sicht und nimmt dann den runter, der derjenige ist, der wenn dann noch irgendwie das zweite Tor für Fürth hätte machen können. Aber man hat dann gesehen, es gab dann glaube ich so 2-3 Szenen, wo man im Prinzip im langen Ball nach vorne gekloppt hat und Sylla da immer draufgegangen ist. Davor war schon mal eine so ein bisschen heikel und dann in dem Fall gewinnt er da den Ball. Und dann Tja, das haben wir auch schon in der Folge davor gesprochen. Dennis Serbini hat schon mal nachgewiesen in der Liga, dass er viele Tore erzielen kann, aber so richtig der Knipser ist er jetzt zuletzt nicht mehr gewesen. Eher dann eben der Vorbereiter, das hat er, finde ich, in dem Spiel auch gut gemacht. Aber da, mein Gut, kann man auch sagen, 90. plus 7, während andere eben schon runter waren vom Platz, hat ein bisschen Kraft gekostet, dann letztendlich dann auch nochmal den Sprinter anzuziehen. Aber ja, den kann man schon auch mal machen. Ich habe dann meinem Schwiegervater den Mittagsschlaf, glaube ich, gekostet, weil ich dann da laut aufgeschrien habe und auf die Tischtennisplatte geschlagen habe. Also wäre vielleicht nicht 100% verdient gewesen. Ich glaube, das Unentschieden geht sehr in Ordnung, aber klar, wenn man so eine Chance nochmal kriegt, dann darf man auch gerne mal zugreifen.
Ja, aber mein Tag wäre einmal gewesen auf jeden Fall.
Es gab den Nachschuss ja auch noch, also auch der war dann einigermaßen kläglich vergeben von Valentovic, aber ja.
Ja. Ja, ich bin froh, dass das voll da ist, dass voll da ist so. wussten wir aber, also haben wir uns immer gesagt, auch er hätte zwar so ein paar Patzer in der Vorbereitung, aber dass wir da nicht keine Baustelle so richtig haben, und das hat er jetzt auch bewiesen. Ja. Und ihr ja anscheinend auch nicht. So.
Nee, warten wir mal ab, aber erstmal nicht.
Ja, wie geht's denn für Fürth weiter die nächsten ein, zwei Wochen?
Ja, munter mit dem Derby.
Gegen Samstag. Einen gut aufgelegten Soma von Nürnberg.
Ja, das wird, glaube ich, ein lustiges Spiel. Also, wie gesagt, viele waren auch ein bisschen verwirrt, warum man das Derby jetzt so früh macht, mitten in den bayerischen Sommerferien hier. Aber
hatten wir letztes Jahr übrigens auch das Derby am zweiten Spieltag in der Bundesliga.
Es nimmt natürlich ein bisschen noch die Brisanz raus, das ist dann klar. Also man wird dann, es geht noch nicht irgendwie um, keine Ahnung, Aufstieg, Abstieg, sonst was. Aber darauf wurde eigentlich schon immer geachtet, dass man das jetzt nicht irgendwie dann so zwei Spieltage vor Schluss irgendwie stattfinden lässt, das ist klar, aber kommt doch ein bisschen sehr früh. Wir haben auch schon hier so ein bisschen immer gesprochen, verschiedenste Formate, die wir immer so machen und wo man dann so drauf guckt oder wie man es irgendwie kommentiert, und wir haben auch feststellen müssen, naja, es ist jetzt irgendwie der zweite Spieltag, also manches lässt sich einfach gerade nicht so umsetzen, wie wir das sonst tun, weil es einfach noch zu früh ist in der Saison. Also Fürth hat einen guten Start hingelegt, jetzt eben durch diesen Punkt da bei St. Pauli. Die können deswegen jetzt ja erstmal so einigermaßen ruhig da reingehen in das Derby. Klar, das will man dann natürlich möglichst positiv bestreiten, dann um den Schwung dann auch gleich mitzunehmen. Das wird spannend. Und dann ja, steht der Pokal an gegen den Ligakonkurrenten, was man sich ja selber eingebrockt hat, weil man dann in den anderen Lostopf gekommen ist. Und
durch die Relegation, ne?
Ja, und jetzt dann eben dann gegen den VfL Bochum spielen muss. Aber ja.
Wird nicht langweilig auf jeden Fall.
Ja, durchaus.
Genau. Wir fahren nach Kiel am Freitag, und da kann ich jetzt schon mal sagen, wird es eine Folge VDS geben von Yannick. Auch schon zeitnah, weil das Spiel schon Freitagabend ist, genau. Ja, Sebastian, um das abzuschließen, hast du noch was anzumerken?
Nö, eigentlich nicht. Ich bin jetzt leer geredet nach meinem zweiten Podcast heute. Generell fand ich
Podcast-Marathon,
ja, generell schön zu sehen, vielleicht so dieser erste Spieltag, weil wir es eben auch schon hatten mit den Abwehrreihen, die vielleicht noch nicht so ganz auf der Höhe sind. Gab ja auch andere Spiele, da waren sie auch nicht auf der Höhe.
Munterer. Hat Spaß gemacht, der erste Spieltag. Ich habe das gerne geguckt, auch die Konferenz und so. Bisschen reingeguckt und auch die Zusammenfassung hat schon Spaß gemacht, fand ich, diesen Spieltag. Also auch so dieses Heidenheim-Spiel und so war schon.
Ja, Hannover startet genauso, wie man sich's vorstellt.
Ich meine, man muss natürlich sagen, das spricht natürlich nicht für eine starke Liga, wenn viele Tore fallen, wenn man es genau nimmt, aber als Zuschauer hat schon Spaß gemacht, fand ich.
Ja, starke Offensive halt, so muss man es treffen.
Ja, oder so, vielleicht, genau. Gut, Sebastian, dann danke ich dir für die beiden Folgen, und ja. Wir sprechen garantiert wieder mit jemandem aus der Redaktion oder so zum Rückspiel oder jetzt noch bald schon gegen Nürnberg. Naja, und so. Also wir bleiben in Kontakt, wie immer.
Irgendwer wird sich hier melden
aus der Redaktion. Ja, genau.
Super. Vielen Dank, Sebastian.
Genau.
Schöne Saison euch erstmal.
Ja, gleichfalls. Und den Hörern wünsche ich dann schon mal eine schöne Woche. Wir hören uns wieder schon direkt zum Heimspiel gegen Kaiserslautern. Das ist schon demnächst. Und bis dahin sage ich Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.